eben einen Song gesungen, in dem es hieß, Jesus, du allein bist mein Friede, du bist unser Friede. Und ich möchte einigen unter euch sagen, die gerade mit diesen Dingen zu kämpfen haben, die Unfrieden haben, die sich große Sorgen machen, vielleicht über deine Zukunft, vielleicht über dein eigenes Leben, vielleicht auch hast du keinen Frieden mit Gott. Den Frieden findest du in Jesus. Jesus ist der Friede in Person. Er ist auf diese Welt gekommen, damit er Frieden zwischen Gott und Menschen schafft, aber dass er auch Frieden in deiner Familie, Frieden an deiner Arbeitsstelle, Frieden in deinem Leben und überall schafft. Jesus ist unser Friede. Ich werde heute ein bisschen Fortsetzung machen von vor zwei Wochen. Da habe ich über Kultur gesprochen, weil Kultur bedeutet ja, dass wir in unserer Kirche etwas haben, was sozusagen automatisch passiert. Wo wir gar nicht lange nachdenken, sondern es passiert einfach, es passiert das Gute. Ja, wir leben eine Willkommenskultur, wir leben eine Gebetskultur. Und heute würde ich gerne über eine Kultur der Großzügigkeit sprechen. Wie können wir großzügig leben? Wenn du in einer anderen Sprache das runterladen willst, dann mach das einfach gerne an deinem Stuhl, dann hast du ein Skript in deiner Sprache. Wie können wir großzügig leben? Und dann wird sofort wahrscheinlich als erstes der Gedanke kommen bei dir, ah ja, jetzt geht es wieder um Geld, habe ich es doch gewusst, in der Kirche geht es immer um Geld. Ja, ich erlebe so einige Diskussionen von verschiedenen Kirchenvorständen, die einfach nur darüber klagen, dass kein Geld da ist. Also darum geht es heute überhaupt nicht. Keine Sorge, ich spreche über ein Thema, das viel, viel breiter ist als nur unser Portemonnaie. Und trotzdem fange ich mal mit dem Geld an, weil Geld eben, ja, man spricht zwar nicht drüber, aber trotzdem ist es immer wichtig. Einer unserer Lieblingsfragen ist ja immer, wie viel Geld muss ich jetzt Gott geben, wie viel muss ich spenden, damit Gott zufrieden ist? Ein evangelischer Pfarrer, ein katholischer Priester und ein jüdischer Rabbi sprechen darüber, wie viel sie Gott geben. Der evangelische Priester, der malt einen Kreis mit Kreide um sich herum und wirft sein Geld nach oben. Alles, was außerhalb des Kreises landet, sagt er, gehört Gott. Der katholische Priester sagt, ja, so mache ich das auch, aber ich behalte nur das, was außerhalb des Kreises liegt. Den Rest gebe ich Gott. Und der jüdische Rabbi sagt, ich brauche gar keinen Kreis, bei mir gehört alles Gott. Ich nehme mein Geld, ich werfe es nach oben und was Gott behalten will, das hält er fest. Es gibt Menschen, die großzügig leben oder großzügig geben und trotzdem dazu gewinnen. Andere wiederum sind übermäßig sparsam und leiden trotzdem Mangel. Jemand, der andere segnet, wird selbst gestärkt und wer anderen zu trinken gibt, dessen Durst wird ebenfalls gestillt. Sprüche 11, Vers 24 und 25. Es gibt Menschen, die großzügig geben und trotzdem dazu gewinnen. Und wenn wir das Ganze nochmal in einer anderen Übersetzung lesen, dann heißt es dort, der eine verschenkt sein Gut und bekommt doch immer mehr und der andere ist knausrig und hat dennoch nur Mangel. Wer großzügig gibt, wird selbst reich beschenkt oder reich belohnt und wer andere satt macht, für den wird auch selbst genug da sein. Und die Gute-Nachricht-Übersetzung drückt es so aus, der Geizhals spart sich arm. Ich liebe die Sprüche. Sprüche sind so ein Buch, die Lebensweisheiten auf den Punkt bringen. In wenigen Sätzen kriegst du ganz viel mit, was ein Lebensprinzip ist, was ein Glaubensprinzip ist, was funktioniert, was nicht funktioniert. Du kannst das annehmen oder du kannst das lassen, aber du wirst feststellen, genau so ist es. Genau so wird es kommen. Und hier sehen wir ja eher eine großzügige und eine kleinliche Haltung. Und ich stelle mal die Frage, woher kommt eigentlich unsere kleinliche Haltung? Woher kommt es, dass wir uns arm sparen, dass wir knausrig werden, dass wir geizig werden in unserer Haltung, in unserem Geben, wie auch immer. Und seit Anfang der Geschichte, mit den ersten Menschen fing das schon an. Menschen wurden mit einer Lüge konfrontiert. Was euch Gott geschenkt hat, ist nicht genug. Also sorgt für euch selber. Was ist passiert im Garten Eden? Da gab es Bäume über Bäume und Sträucher über Sträucher und Felder über Felder. Und Gott hat gesagt, alles gehört euch. Esst euch satt, bis ihr umfallt. Aber da gibt es nur einen einzigen Baum, von dem sollt ihr nicht essen. Und was haben sie gemacht? Gott ist knausrig, Gott ist geizig, Gott enthält uns das Wichtigste vor. Und so haben sie gedacht, wir müssen für uns selber sorgen. Und damit nahm das Unheil seinen Lauf. Und dieselbe Botschaft, die die Schlange auf die ersten Menschen, auf Adam und Eva, so eingeprügelt hat, genau dieselbe Botschaft kommt ja auf uns auch zu. Wir werden unentwegt bombardiert mit solchen Botschaften. Und dann führt das doch zu einem ängstlichen Umgang, wenn du immer hörst, es wird alles teurer und dieses und jenes und pass hier auf und da auf und wird die Rente reichen und wird das. Und ja, das sind schon berechtigte Fragen, aber sie kommen ja gefühlt jeden Tag aus irgendeinem Kanal rausgeschallt. Und dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir auch einen ängstlichen Umgang mit Besitz und Selbstsucht und Gier letztlich entwickeln. In Deutschland machen wir uns so viel Sorgen um Geld. Alles ist so teuer. Permanent hören wir in den Medien und vielleicht auch von deinen Kollegen, wird es im Alter reichen. Und ich dachte, meine Güte, dass es so eine Meldung in den Spiegel geschafft hat, ist schon bedenklich. Experten warnen vor steigenden Butterpreisen. Und ich habe diesen Artikel nur rein aus Interesse gelesen, weil ich fürchtete, Deutschland wird jetzt untergehen. Wir werden am Ende sein, weil die Butter so teuer ist. Gut, du kannst natürlich ausrechnen, wie teuer Butter so im Laufe deines Monats ist. Da wirst du feststellen, selbst wenn sie doppelt so teuer würde, würdest du weiterleben. Also ob es so eine Meldung wert ist. Aber das ist so symptomatisch. Es wird irgendetwas genommen, was aus unserem Alltag relevant ist und dann wird es aufgeblasen, aufgebauscht. Daneben, es könnte aber auch der Artikel stehen, Benzin ist wieder viel billiger geworden. So billig wie seit vielen Jahren nicht mehr und so weiter. Aber diese Meldung, die kommt ja nicht, sondern es kommt nur, die Butter wird teuer, wir können uns das nicht mehr leisten. Wenn du den Artikel liest, dann denkst du, ist es wirklich das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben ist. Und in der Realität gehören wir zu den 7% der reichsten Menschen auf der Erde. Und ich will einfach mal sagen, wer ist denn eigentlich reich? Ich würde sagen, die Menschen sind reich, zumindest von finanzieller Seite und vom Besitz her, die ohne Hunger ins Bett gehen, der ist reich. Wer ein Dach über dem Kopf hat, der ist reich. Wer fließendes Wasser hat und wer mehr als ein Paar Schuhe hat, der ist reich. Ich war in Ländern, wo Menschen anders leben, wo das nicht selbstverständlich ist. Und wenn du mit diesen Menschen redest und mit ihnen zu tun hast, wirst du merken, dass die meisten von ihnen unglaublich dankbar sind, unglaublich zufrieden sind. Rainer wird wahrscheinlich auch berichten können und Ulf und andere, die viel in solchen Ländern unterwegs sind, dass du oft eine große Freude, eine große Dankbarkeit, eine große Bereitschaft, auch das Wenige, was sie haben, noch zu teilen vorfindest. Und bei uns, wo vieles im Überfluss da ist, natürlich nicht gerecht verteilt, aber wo vieles im Überfluss da ist, da sind wir ständig undankbar und meckern ständig rum. Ja, wenn bei uns die Lieblingsbutter ausverkauft ist oder der Zug 10 Minuten zu spät kommt, dann wird halt rumgemeckert. Und das hat mir gezeigt, gerade wenn ich auch in anderen Ländern bin, worauf es wirklich ankommt, hat null damit zu tun, wie viel Geld ich auf dem Bankkonto habe. Ob ich mir alles kaufen kann oder nicht. Ich will euch noch eine Geschichte erzählen von einem jüdischen Bauern namens Josele. Bauer Josele kommt zu seinem Rabbi, der Rabbi ist der Lehrer, ja, der jüdische Gelehrte, und er fragt ihn, wie viel muss ich Gott eigentlich geben? Das scheint ja eine Frage zu sein, die uns alle so umtreibt. Was muss ich Gott eigentlich geben, damit Gott endlich mal zufrieden ist und ich meine Ruhe habe? Und der Rabbi stellt die Gegenfrage. Angenommen, du verdienst 1000 Euro im Monat und du gibst 10% davon. Was bleibt dir dann noch? Der Bauer rechnet und sagt, 900 Euro bleiben mir. Da sagt der Rabbi, Josele, das ist nicht richtig. Dir bleiben keine 900 Euro, sondern 100 Euro. Von den 900 Euro wirst du alles Mögliche bezahlen und es ausgeben. Was dir bleibt, ist das, was du Gott zur Verfügung stellst. Und das ist eine Denkweise, die auf den ersten Blick unlogisch ist und auf den zweiten Blick so wahr und so genial ist. Das, was du Gott gibst, was du ihm schenkst, das bleibt wirklich. Das hat Ewigkeitswert. Alles andere wird zerfließen, wird weggehen. Und wenn wir uns entscheiden, unsere Ressourcen festzuhalten, uns daran zu klammern, dann werden wir alles verlieren. Aber wenn wir eine großzügige Haltung leben, dann werden wir alles gewinnen. Eine schwache Sicht auf Großzügigkeit hemmt den Fluss des Segens und unser Leben wird auch blockiert im Blick auf andere. Das heißt, von uns fließt nichts mehr weg. Ja, wenn ich geizig bin, dann fließt ja von mir auch nichts mehr weg. Ich bin vielleicht sogar zu mir selber geizig, also im Grunde schneide ich mich und andere vom Segen ab. Und der Ausgangspunkt unserer Großzügigkeit ist immer die Gnade Gottes. Gott ist immer derjenige, der den Kern unserer Großzügigkeit und unseres Glaubens ausmacht. Gott hat nichts zurückgehalten. Er hat seinen Sohn Jesus gegeben. Er hat ihn in diese Welt gegeben, damit wir Rettung empfangen. Er hat ihn geopfert, damit du und ich, damit wir Frieden mit Gott finden. Und wenn wir großzügig werden, dann lehnen wir uns im Grunde gegen die ganze Kultur auf, die um uns herum ist. Die Menschen werden dir immer sagen, bist du wahnsinnig geworden? Wie kannst du das machen? Wenn ich mich entscheide, auf einen Teil meines Gehaltes zu verzichten, dann könnt ihr mir glauben, da gibt es genügend Menschen, die sagen, Michael, du wirst nicht klarkommen, pass auf, Vorsicht und das ist nicht gut. Das ist kleines, beschränktes Denken. Natürlich muss man wissen, was man tut, aber ich lehne mich im Grunde mit diesem Verhalten, was ich an den Tag lege, gegen eine allgemeine Kultur auf. Leute verstehen das nicht. Die finden das bescheuert, die finden das blöd und Mensch, nimm, was du kriegen kannst. Und Gott sagt ja genau das Gegenteil. Was wir ihm geben, ist letztlich der Reichtum. Und wenn wir Ja sagen zu Gott und Nein sagen zu diesem Knappheitsdenken, dann werden wir merken, dass wir selber genug sind und dass wir auch genug haben. Denn vielfach hat unser Geiz und dieses Knappheitsdenken damit zu tun, dass wir immer denken, wir sind nicht genug. Und jetzt muss noch was her, damit ich genug bin. Aber wenn du ihn hast, David sagt, du bist genug, alles habe ich in dir, meine ganze Fülle, mein ganzes Leben ist in dir. Und dieses Knappheitsdenken ist wie so ein Wehr. Ja, da ist der riesige See, aber wir halten das fest. Es könnten ja schlechte Zeiten kommen. Es könnte ja irgendwas kommen. Und wir halten die Dinge einfach fest und kein Wasser fließt. Es ist eine Blockade in deinem Leben. Und um so ein Wehr zu öffnen, braucht es Kraftanstrengung. Das ist nicht einfach. Du musst da manchmal kurbeln, da musst du irgendwas tun oder schwere Motoren müssen her, um so ein Wehr zu heben. Aber wenn du diese Kraftanstrengung bringst, dann fließt es raus. Und das, was da hinten reinkommt, kann vorne rausfließen. Und Gott hat zugesagt, dein See da hinten, der wird nicht leer werden. Wir denken immer, der würde leer, aber der wird ja nicht leer, sondern da fließt immer Frisches nach. Und wahrscheinlich steigt der Pegel sogar noch. Ja, der eine gibt und hat immer mehr. Der macht noch ein Wehr auf und er sagt, ich muss noch eins bauen. Das reicht noch nicht. Da muss noch mehr rausfließen. Und die Menschen, die dahinter sind, empfangen den Segen, der von uns ausfließt. Ströme lebendigen Wassers sollen von denen fließen, die Glauben haben, wie das Wort Gottes es sagt. Und das Wort Gottes sagt, Gott ist unser Versorger. Gott ist treu. Gott stellt sich auf unsere Seite. Und wenn wir dieses Wehr öffnen, ermöglicht es Gottes Gnade, durch unser Leben durchzufließen, zu anderen Menschen hin. Und ich glaube, wenn wir anfangen, ein bisschen die Gnade Gottes zu verstehen, dieses Ausmaß dieser Gnade Gottes, dann werden wir einfach freiwillig unser Wehr öffnen und sagen, komm, ich lass einfach mal was rausfließen. Ich bin frei durch Jesus, ich habe Frieden von ihm, ich habe Freiheit durch ihn und ich bin auch frei, die Dinge weiterzugeben. Jesus spricht deswegen ganz oft über Armut, über Reichtum, über Besitz und über Teilen. Und wie können wir mit unseren Ressourcen, die wir haben, großzügig leben? Wie können wir das teilen, damit es in das Leben von anderen investiert wird? Ja, investieren ist immer gut. Geld einfach nur ausgeben für irgendwas ist nicht so gut. Aber investieren ist in der Regel eine gute Sache, weil es Frucht bringt, weil es sich irgendwann rechnet. Und was wir in Menschen investieren, kommt auch irgendwann auf uns zurück. Oder es entwickelt sich in den Menschen und sie geben es an andere weiter. Letztlich geht es immer darum, dass wir den Segen, den Gott uns gegeben hat, nicht für uns verbrauchen, sondern ihn teilen. Und wenn wir Segen teilen, wird es mehr. Und um was geht es konkret? Es geht natürlich um Geld, um Finanzen. Da denken wir auch in der Regel zuerst dran. Aber wenn wir dabei stehen bleiben, dann werden wir das Ausmaß der Großzügigkeit nicht entdecken. Es geht auch um unseren Besitz, also alles, was uns irgendwie gehört, aber es geht auch um ganz viele immaterielle Dinge, zum Beispiel um unsere Zeit. Und die gerechteste Ressource auf dieser Welt, die am gerechtesten verteilt ist, ist Zeit. Alle Menschen, ob König oder Bettler, haben 24 Stunden am Tag. Und diese Zeit können wir investieren. Wir können Zeit investieren in Menschen, in das Reich Gottes oder wir können Zeit für uns selber verbrauchen. Auch unsere Kraft und unsere Motivation ist eine Ressource, die wir haben, die wir mit anderen teilen können. Merkst du, dass wenn Menschen so voll motiviert sind und die geben diese Motivation an dich weiter und du fühlst dich selber motiviert und denkst, boah, das hat mich so inspiriert, das war so gut und auf einmal machst du Dinge, die du dir vielleicht selber nicht zugetraut hättest. Es sind unsere Talente und unsere Gaben, die Gott uns geschenkt hat. Warum baust du ein Wehr um deine Talente und um deine Gaben, weil du denkst, es reicht noch nicht, da muss der Wasserpegel erst noch höher werden? Mach doch das Wehr auf und lass mal das rausfließen, was da ist. Und dann wird der Pegel trotzdem weiter steigen. Du wirst deine Talente noch immer mehr entwickeln können und du wirst deine Gaben stärker einsetzen und Gott wird sie formen, wird sie weiterentwickeln. Die Dinge werden einfach durchbrechen. Und das Gleiche gilt auch für unser Wissen. Ich bin begeistert über Menschen, die sich einfach Zeit nehmen, sich mit mir unterhalten und ihre Erfahrung und ihr Wissen teilen. Sich Zeit nehmen, in mich zu investieren und mir dabei zu helfen, Dinge besser zu machen. Und das hat erstmal gar nichts mit Geld zu tun, sondern all das hat was mit unseren Ressourcen und mit der Form, ob wir großzügig damit umgehen zu tun oder ob wir kleinlich sind und sagen, nö, ich behalte mein Wissen für mich. Kennst du so einen Kollegen, der immer schnell oder so jemand in deiner Schule, der immer, wenn du mal abgucken wolltest, dann da sowas drüber gemacht hat und sagt, nee, das ist mein Wissen, das gehört mir. Du wirst doch nicht ärmer, wenn du dein Wissen weitergibst, im Gegenteil. Und das Ganze ist ja jetzt nicht so einfach. Um großzügig zu werden, müssen wir in der Regel durch einen Prozess gehen. Gott formt uns und wir brauchen eine Haltung der Großzügigkeit. Es reicht ja nicht, wenn ich einmal was gebe und dann bereue ich das vielleicht immer noch und sage, boah, da habe ich so viel Geld gespendet, das war ja schrecklich. Oder jetzt war ich hier beim Aufräumtag und ich hätte eigentlich was anderes machen sollen. Aber so fängt es an. So fängt es immer an. Das ist der erste Schritt. Und vielleicht ärgerst du dich über den ersten Schritt. Und dann mach ihn nochmal und nochmal und nochmal. Und irgendwann merkst du, hey, eigentlich ist es gut. Eigentlich hilft mir das. Eine Haltung der Großzügigkeit kann Gott in uns formen und diese wächst nicht, das möchte ich eindeutig mal sagen, auf einer Fülle von Ressourcen, sondern sie wächst nur in unserem Herzen. Du kannst ewig warten, dass du noch besser wirst, dass du noch mehr Zeit hast, dass du endlich in Rente bist, um dann zum Beispiel das und das zu machen oder endlich sagst, was weiß ich, ja, jetzt habe ich gerade einen neuen Job angefangen und wenn ich dann, dann kann ich. Da kannst du oft ewig warten. Du kannst auch warten, bis dein Bankkonto irgendwann überfließt. Du musst einfach anfangen. Es wächst auf unserem Herzen und nicht auf der Menge unserer Ressourcen. Und wenn Gott unser Herz kneten und bearbeiten darf, dann kann dort etwas passieren. Ich selber bin doch ein gutes Beispiel dafür. Also ich bin von Natur aus total kleinlich und geizig gewesen, gerade auch was Geld betrifft und so weiter. Ich habe lieber mein Sparbuch immer angeguckt und geguckt, wie da die Zahlen höher wurden und habe weder was für mich ausgegeben noch für andere. Und es waren einige Parteien maßgeblich daran beteiligt, das zu ändern. Ne, die erste Person, und das ist die übliche Kinderstundenantwort, ist Jesus. Weil Jesus hat in mein Herz gesprochen und mir gezeigt, dass ich einem falschen Denken anhänge, dass ich in der Kultur lebe wie um mich herum. Und das hat mir der Heilige Geist irgendwann mal klar gemacht und das konnte ich entdecken. Aber auch meine Frau hat da lange dran gearbeitet, vielleicht gar nicht bewusst, sondern ich habe sie beobachtet und gesehen, sie ist viel großzügiger und der geht es ja auch nicht schlechter. Das ist ja cool, das kann man ja auch machen. Oder vielleicht erinnert ihr euch an unseren vorherigen Gemeindeleiter Manfred Lieske. Die haben immer ein offenes Haus, der hat immer was verschenkt. Der hatte immer, wenn der zu uns kam, irgendwie Eier für die Ella oder sonst irgendetwas. Der hat immer irgendwas gehabt. Oder meine Großmutter, die war genauso. Ich glaube, es war einer der großzügigsten Menschen, die ich kennengelernt habe, die die kleine Rente hatte und trotzdem immer alles geteilt hat. Und es ist letztlich unser Herz, das unser Denken steuert. Da oben sind unsere ganzen Dinge. Ja, da ist unser Herz, da ist unser Geld, da ist unser Wissen, da ist unsere Kraft, da ist unsere Power. Und unten sind die Menschen, die das brauchen. Und unser Herz steuert, wie diese Ressourcen zu anderen kommen. Das macht nur unser Herz. Und die Frage ist, wie kommen die Ressourcen Gottes zu den Menschen? Wenn jemand sein Herz öffnet und sagt, Gott benutze mich, lass es durch mich hindurchfließen. Und je mehr wir Jesus ähnlicher werden wollen, umso mehr wird das passieren. Umso mehr wird das passieren. Du wirst auf einmal Dinge teilen, ach, ich mach's jetzt einfach. Unser Herz ist immer der Flaschenhals. Nicht die Sachen, die da oben sind, dein Bankkonto oder irgendetwas, nicht die Geldmenge. Ich möchte euch eine Frage stellen. Hast du schon mal einen Menschen kennengelernt, der sehr großzügig ist? Und was hat das mit dir gemacht? Vielleicht hast du das ja vor kurzem erlebt. Was macht das mit dir, wenn du großzügigen Menschen begegnest? Gib uns mal so eine kurze Sekunde, um darüber nachzudenken.
Thank you.
Was macht das mit uns, wenn wir Großzügigkeit erleben und Menschen begegnen, die so sind? Das sind Weltveränderer, das sind Menschen, die wirklich unser Umfeld, unser Leben verändern können. Und Gott, dieses Bild hier, als ich dieses Video sah, dachte ich, das könnte auch Jesus sein, der sagt, ich habe für dich bezahlt. Ich habe schon alles bezahlt und ich gebe dir noch was drauf. Ich gebe dir nicht nur eine Suppe, sondern ich gebe dir Leben im Überfluss. Und Gott ist unser großes Vorbild. Jesus ist unser Vorbild. Und er sagt uns, passt auf, was ihr tut, weil unser Herz hat so ein Problem damit, mit dieser Großzügigkeit. Unser Herz hat ein Problem damit anzuerkennen, dass Dinge wegzugeben etwas Gutes ist, dass Dinge zu empfangen, frei zu empfangen etwas Gutes ist. Und deswegen warnt uns Jesus in Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld oder wörtlich das Mammon, Geld und Besitz leben, also alles besitzen wollen. Großzügigkeit macht was mit uns. Und wenn wir uns Gott zuwenden, dann werden wir eine Haltung der Großzügigkeit selber erleben, persönlich erleben von ihm. Und das macht was mit uns, das verändert uns. Und wir werden es teilen können. Wenn wir uns, je mehr wir uns dem Besitz und dem Festhalten, dem Klammern zuwenden, umso weniger wird Großzügigkeit in unserem Leben sein und umso weniger wirst du auch erleben. Und deswegen sagt Jesus das, du kannst nicht beides haben. Du musst eins loslassen. Entweder lässt du Gott los und lebst Gott los, oder du hältst Gott fest und lebst mit ihm und dann lässt du deinen Besitz und diese Dinge los. Wir werden diese irdischen Dinge irgendwann eh hinter uns lassen müssen. Und ich predige hier nicht Armut, sondern ich predige einfach nur, das loslassen zu können, was wir haben. Und wie kannst du, ihr könnt schon nach vorne kommen, wie kannst du Großzügigkeit üben? Wie kannst du lernen, dass du Großzügigkeit in deinem Leben erfährst und ja auch diese Großzügigkeit an andere weitergibst? Ich glaube, wir müssen dieser Versuchung widerstehen, zu glauben, wenn wir genügend anhäufen, dann geht es uns gut. Das Leben, was wir uns wünschen, was du dir vielleicht auch wünschst, nimmt dann Gestalt an, wenn wir geben und nicht konsumieren und horten. Und es beginnt ganz einfach mit Dankbarkeit. Dankbare Menschen lernen und üben ständig zu geben. Weil durch deine Dankbarkeit drückst du etwas aus, du gibst etwas zurück. Du sagst Dankeschön. Wenn ich zum Beispiel jetzt sage, Dankeschön, liebe Jugendgruppe, liebe Jugendliche, dass ihr euch so investiert habt in den letzten Freitag, dass ihr über Wochen und über Monate geplant habt, dass ihr eure Zeit investiert habt und so ein großartiges Event wie am Freitag hier gestaltet habt, dann gebe ich etwas weiter. Ich drücke Dankbarkeit aus. Drücke das aus, was in meinem Herzen ist. Ich kann das auch für mich behalten. Ich kann es aber auch teilen. Sagen Dankeschön. Und deswegen fordert uns ja das Wort Gottes in 1. Thessalonicher 5, Vers 18 auf. Dank Gott in jeder Lage. Ja, vielleicht reicht es dir mit dem Weltgeschehen und du sagst, so jetzt darf nicht noch was kommen. Aber wahrscheinlich wird noch mehr kommen. Wahrscheinlich werden noch viel mehr Ereignisse kommen, da wird noch was drauf kommen. Und dann sagt die Bibel nicht, okay, jetzt hast du den Freibrief nicht mehr zu danken, sondern dank Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Wenn ich das verstanden habe, dann brauche ich keine guten Umstände, um dankbar zu sein. Dankbarkeit Gott gegenüber und zu sagen, danke Herr, dass ich heute wieder atmen kann. Danke, dass ich heute das kann und jenes kann. Danke, dass ich das habe. Und Und danke vor allem, dass ich dich habe. Und dass ich die Gewissheit habe, ewiges Leben zu haben. Dass ich die Gewissheit habe, dass du in mir lebst und dass das ganze Erbe des Himmels mir gehört. Wie großartig ist das? Das ist der Wille Gottes für uns. Das ist kein gut gemeinter Ratschlag. Das ist Gottes Imperativ. Das ist Gottes Gebot an dich. Sei in allem dankbar. In den guten Seiten deines Lebens, aber auch in den unerfüllten Hoffnungen und in der Ehekrise, in der Arbeitslosigkeit, in der Krankheit und wo auch immer. Ich ehre und schätze das Gute in meinem Leben und schaue nicht so sehr auf das Negative und auf die Herausforderungen, wenn ich dankbar lebe. Dann ehre ich das Gute und hebe das in den Vordergrund. Und das Zweite, was uns hilft, großzügig zu werden, ist genügsam zu denken und genügsam zu leben. Das ist ja jetzt nicht die Vokabeln, die die Werbetreibenden ständig benutzen und sagen, begnüge dich doch mal mit deinem vorhandenen Handy und kauf nicht unser neuestes fancy Modell, was auch nur 1.500 Euro kostet in der Grundausstattung, wie auch immer. Nein, Genügsamkeit wird nicht gepredigt. Es ist keine Vokabel, die du an jeder Ecke hörst. Sie klingt eher altbacken und überkommen. Und trotzdem sagt uns das Wort Gottes in 1. Timotheus 6, Vers 6, wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigem zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Schließlich haben wir bei unserer Geburt nichts in die Welt mitgebracht und wir können auch nichts mitnehmen, wenn wir sterben. Deshalb wollen wir zufrieden sein, solange wir nur genug Nahrung und Kleidung haben. Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchung und verstricken sich in so viele dumme und schädliche Wünsche, dass sie letztlich ins Verderben und ihren eigenen Untergang stürzen. Es ist ein Vorrecht, genügsam zu sein. Es geht darum, dass wir zufrieden sind und nicht immer das Maximum haben, sondern sagen, das ist der Level, mit dem ich gerade lebe. Ich darf mich danach ausstrecken, dass es mehr wird. Ganz klar. Das sagt das Wort Gottes uns auch. Aber bin ich zufrieden mit dem Level, mit dem, den ich habe? Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, sagt Paulus. Und wir denken immer, das hängt so mit allen möglichen zusammen. Paulus sagt es genau in diesem Zusammenhang. Er sagt, ich kann mit viel und mit wenig umgehen. Ich vermag all das durch die Gnade Gottes. Und das ist ein Geschenk. Und wenn Gott in unserem Leben ist, dann ist das mehr als nur ein Haus und Lebensmittel zu haben. Gott ist das Leben selbst. Jesus ist das Leben selbst. Wir haben das ewige Leben. Und dann siehst du in der Bibel immer Menschen, die mit wenigen auf einmal klarkommen. 5 Brote, 2 Fische und auf einmal eine ganze Menschenmenge wird satt. Gideon hatte nur 300 Kämpfer und er hat einen ganz großartigen Sieg davongetragen. Deshalb schau nicht auf das, was dir fehlt. Du sagst, ich habe nur 5 Brote und 2 Fische, dann sei dankbar für die 5 Brote und 2 Fische, dreh das um, sei genügsam und sag Gott, und jetzt bist du dran, du kannst mehr daraus machen. Und ich will dich fragen, welchen Schritt möchtest du gehen? Was hast du vor jetzt mit diesen Informationen, mit dieser Botschaft, vielleicht mit den Dingen, die dich bewegen, die dich einsetzen. Möchtest du deine Ressourcen für Gott einsetzen? Und ihr merkt schon, ich werbe hier gar nicht für Geld. Ich werbe überhaupt nicht darum, dass du jetzt irgendwie das oder jenes machst, sondern ich werbe darum, dass du dein Leben investierst und alles, was du hast, deine Zeit, deine Gedanken und dann irgendwann auch dein Portemonnaie. Und du kannst ja üben, wenn es dir sehr schwer fällt, zu geben. Du sagst, das mit dem Zehnten, das kriege ich einfach noch nicht hin. Also der Zehnte sind 10% von unserem Einkommen. Dann fang doch mit dem Hundertsten an. Dann gib doch mal 1%. Und dann gibst du 2% und so weiter. Das geht. Oder du unterstützt Projekte und fängst an, ich fange jetzt hier mal an zu geben. Ich mache dieses. Mit deiner Zeit. Ich weiß, dass Zeit eine knappe Ressource ist. Scheinbar die wertvollste Ressource, die wir haben. Viel mehr wert als Geld. Aber ein paar Minuten vielleicht in der Woche einzusetzen, um für jemanden zu beten. Ein paar Minuten einzusetzen, um jemanden anzurufen. Oder einmal im Monat hier in einem Team mitzumachen. beim Kinderteam dabei zu sein oder wo auch immer. Das ist vielleicht möglich. Bei Großzügigkeit geht es nicht darum, dass Gott uns was wegnimmt, sondern es geht darum, dass das, was er uns geschenkt hat, zu teilen. Es geht um unsere Herzenshaltung und zu lernen, dass es sich lohnt, etwas zurückzugeben, was Gott uns geschenkt hat. Das ist das Investment, was wirklich bleibt. Und da bin ich wieder bei diesem Bauern. Er fragte, wie viel bleibt mir dann? Und das, was du Gott gibst, wird 100% bleiben. Und es wird sich vermehren und es wird dein Leben reich machen. Und wenn du das erleben willst und sagst, du Michael, ich habe da gerade einen konkreten Schritt in meinem Leben, ich weiß, der ist schwer, aber den will ich gehen, dann darfst du einfach jetzt aufstehen und ich möchte gerne für dich beten. Und wenn du sagst, ich möchte die Großzügigkeit Gottes erleben, ich habe in meinem Leben noch nie ja, das erfahren, dass Vergebung in mein Leben gekommen ist, dass ich reingewaschen werde durch meine Schuld, dann steh einfach mit auf. Und ich bete darum, dass du eine Begegnung mit Jesus hast und dass du Erlösung erfährst durch das Blut Jesu Christi. Wer möchte, darf gerne aufstehen. Jesus, danke, dass du ein gutes Vorbild bist. Du bist gekommen in diese Welt, um großzügig zu sein, um dein Leben hinzugeben für viele, für alle Menschen. Herr, und wir wollen von dir lernen, wir wollen es genauso tun. Ich bete für die Menschen, die deine Gnade noch nicht angenommen haben, die mit sich ringen und die noch immer denken, sie sind gut genug, aber die gerade jetzt auch diesen Schritt wagen wollen und sagen, Herr, hier bin ich. Jesus, deine großzügige Vergebung, deine Gnade fließt vom Thron und ich danke dir, dass du Menschen heil machst nach Geist, Seele und Leib und dass alles von dir kommt, Jesus, die volle Erlösung. Wir werden es nicht schaffen, wir werden nicht gut genug sein, aber du machst uns zu Kindern Gottes und ich segne alle, Herr, die als Kinder Gottes mit diesem Knappheitsdenken zu tun haben und immer wieder damit kämpfen in verschiedenen Bereichen ihres Lebens, dass Großzügigkeit gehindert wird, blockiert wird. Herr, wir wollen dieses Wehr aufmachen, wir wollen uns unsere Kraft hinein investieren und so lange kurbeln, Herr, bis das Wehr aufgeht und bis endlich das Wasser fließt und endlich die Talente, die Zeit, die Finanzen oder was auch immer wir haben, dass es fließt in dein Reich hinein und in andere Menschen. Herr, darum bete ich und du gibst uns die Kraft dazu. Herr, so hat es dein Wort gesagt, dass du uns die Kraft dazu gibst, dankbar zu sein, dass du uns die Kraft dazu gibst, um genügsam zu sein. Danke dafür. Amen.